Übersetzung der Predigt von Pastor Efim vom 2. Mai 2020. Ich möchte heute ein bisschen über die Prüfung, über Glaube, über Gehorsamkeit und Demut sprechen. Gibt es wenigstens einen Menschen, der nicht geprüft wurde? Das ist eine Frage an alle. Aber ich weiß, dass es so einen Menschen nicht gibt. Es ist nicht wichtig, in welchem Bereich, geistlichen, physischen oder materiellen. Wie gehen wir durch die Prüfungen? Welche Spuren hinterlassen sie in unserem Leben? Bestimmt, bei jedem ist es unterschiedlich. Es ist wichtig zu verstehen und als selbstverständlich anzunehmen, das, was mit uns geschieht. Für viele waren diese Prüfungen Schule, um mehr Erfahrung zu bekommen. Manche haben ihre vorhandenen Werte neu eingestuft. Das hat ihnen zum Guten gedient. Für viele ist das die Möglichkeit, sich im Glauben zu stärken, durch die Prüfungen gehend. Sie verlassen sich und hoffen nur auf den Herrn und wissen, dass wir in zuverlässigen Händen sind und aus seiner Hand kann uns niemand reißen. Wie es in Johannes 10, 27 bis 28 geschrieben steht: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Das ist das, was der Herr für alle ihn Liebende vorbereitet hat. Das ist die Garantie für jeden von uns. Amen. Amen. Der Herr spricht. Wir lesen in Jesaja 55, 11. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Autorität des Wortes Gottes ist unbezweifelt und für uns unbestritten. Man kann darauf Amen sagen. Es ist für uns nichts Unerwartetes, dass die Prüfungen in unserem Leben kommen, weil darüber berichten Propheten, Aposteln. Selbst Jeschua warnte uns davor. Apostel Paulus schreibt seinem Schüler Timotheus in 2. Timotheus 3,1: Das aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Apostel Petrus schreibt, 1. Petrus 4,12: Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Im neuen jüdischen Testament, es klingt so: Um euch zu prüfen. Es ist nicht befremdend, sondern notwendig für uns, weil die Prüfungen sind Prüfungen unserer Treue. Im Psalm 31, 24, zweiter Teil: Wer treu zu ihm hält, steht unter seinem Schutz. Psalm 1, 5, erster Teil lesen wir: Der Herr prüft den Gerechten. Der Herr möge unsere Herzen läutern und sie tauglich machen für das ewige Leben. Preis sei ihm. Sprüche 17,3: Der Schmelztiegel für das Silber und der Ofen für das Gold. Aber ein Prüfer der Herzen ist der Herr. Manchmal, den Grund vieler Prüfungen in unserem Leben, schreiben wir dem Satan zu. Aber meistens haben wir mit den Prüfungen vom Herrn zu tun. Oder einfach mit unseren Fehlern. Es passiert mal im Leben. Seitens des Herrn sind es Prüfungen, seitens Satan Versuchungen. Und man darf nicht diese Definitionen tauschen. David wendet sich an den Herrn. Psalm 139, 23 bis 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf dem bösen Wege bin. Und leite mich auf ewigen Wege. Ich möchte, dass wir jetzt die Bedeutung des Wortes Prüfung definieren. Was bedeutet das? Das ist die Prüfung, das ist die Forschung irgendwelcher Eigenschaften. Das ist die Brauchbarkeit für irgendetwas. Prüfung, Versuchung, Prüfung auf Festigkeit, Vertrauen und so weiter. Viele hörten so eine Aussage. Mit ihm kann ich in die Auskundschaft gehen oder andersrum. Ich würde mit ihm niemals in die Auskundschaft gehen. Warum kommen die Menschen zu solchen Beschlüssen? Das ist möglich, nachdem ihr mit jemandem in einer extremen Situation gewesen seid, wo der Charakter sich auskristallisiert und die Eigenschaften eines Menschen. Ich möchte euch sagen, mit Falkovic kann ich in die Auskundschaft gehen. Halleluja! Preis dem Herrn! In der russischen Sprache ist eine solche Aussage bekannt. Feuer, Wasser und Kupferrohre. Habt ihr jemals darüber nachgedacht? Sie reden über alle Prüfungen, die in unserem Leben geschehen. Feuer und Wasser, das sind äußerliche Schwierigkeiten. Kupferrohre, das sind geistliche, moralische Prüfungen. Zum Beispiel Reichtum, Ehre, Anerkennung und so weiter. Ich erinnere mich an das populäre Sprichwort, der Mensch vermutet, aber der Herr verfügt. Also in der Bibel, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Wir machen oft Pläne und sie stimmen mit unseren Wünschen und Möglichkeiten überein. Aber plötzlich, unabhängig von unserem Willen, der Herr ändert sie. Er korrigiert, dreht uns in die Richtung, die er braucht. Das gefällt uns nicht immer. Jeder kann sagen, es gab irgendwelche Pläne in seinem Leben und plötzlich wurden sie unabhängig von unserem Willen geändert. Wie? Wir haben doch geplant. Wir haben uns vorbereitet. Wir haben schon alles abgesprochen, über alles nachgedacht. Und jetzt? Muss man das alles zerstören? Wie kann das sein? Und in uns wächst unser alter Mensch auf. Wir dachten, dass er schon längst verstorben sei. Aber er zeigte, er lebt, er war nur eingeschlafen. Und jetzt hatte er so eine Möglichkeit gehabt, sich zu zeigen. Wir fangen an zu rebellieren, murren, sogar sich zu empören. Wir verstehen dabei nicht, dem Herrn zu widerstehen ist sinnlos. Weil seine Pläne und die Realisierung von ihnen ein Segen für uns ist und dient uns zum Guten und zum Guten der anderen Menschen, mit denen wir verbunden sind. Jesaja sagt die Worte des Herrn in Jesaja 55, 8 bis 9, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich möchte ein Beispiel aus Gottes Wort bringen. Unser Vorvater Abraham. Stellt euch seine gesellschaftliche Position vor. Er hat Autorität, ist erfolgreich, hat großen Reichtum, die Ehefrau ist eine schöne. Was fehlt ihm noch? Es schien so, was könnte sein gut etabliertes, ruhiges, angemessenes Leben zerstören? Alles wunderbar. Aber plötzlich geschieht etwas Unerwartetes. Wir lesen 1. Mose 12, 1 bis 4. Wir werden nicht alle diese Verse lesen. Der Sinn, der Herr beruft den Abraham und weiter die Geschehnisse entwickeln sich nach dem Gottesplan. In 1. Mose 22, ab 42 steht es geschrieben, über die schwerste Prüfung, was dem Abraham zum Teil geworden war. Der Herr sagte, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Opfer hat der Herr von Abraham verlangt? Der Sohn der Verheißung, der geboren war, als Abraham und Sarah schon alt waren. Und er soll sterben. Wir werden nicht das beschreiben, was der Abraham erlebt hat. Weiter lesen wir, dass Abraham alles getan hat, was der Herr ihm befohlen hat, seine Gehorsamkeit. Und als Abraham das Messer in die Hand nahm, um den Sohn zu töten, der Engel des Herrn stoppte ihn. 1. Mose 22, 12. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tue ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Also die Prüfungen sind erfolgreich vergangen. Der Herr überzeugte sich in der Treue des Abrahams. Als Folge seiner Gehorsamkeit, der Segen des Herrn war auf ihm, seinem Samen und allen Völkern gegeben. Halleluja! Josef, der Hass seiner Brüder zu ihm. Er war in die Sklaverei nach Ägypten verkauft worden. Brüder, könnt ihr euch vorstellen, wie er seine Brüder angefleht hat, seine Tränen und Verzweiflung, damit man ihn nicht verkauft, aber ihre Herzverstocktheit, was durch Neid erzeugt war, hat sie taub zu seinem Leid gemacht. Aber der Herr war mit Josef und hat ihm Erfolg in seinen Taten gegeben. Wir lesen 1. Mose 39, 1-5. Sogar als er im Gefängnis war, der Herr hat ihn nicht verlassen. Und in allem, was er gemacht hat, der Herr hat ihm Erfolg gegeben. In Vers 23 steht das. Warum? Weil er auf den Herrn harrte und der Herr bewahrte durch den Josef das ganze Leben der ganzen Familie Israels. Das lesen wir in 1. Mose 45, 5 bis 8, erster Teil. Josef wendet sich an die Brüder. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Somit wurde Josef geprüft, hat vieles ertragen, aber dank der Treue und Gehorsamkeit dem Herrn gegenüber hat der Herr ihn benutzt, um seinen Plan der Errettung der Juden in den Jahren der Hungersnot durchzuführen. Allen ist die Geschichte Hiobs bekannt. Hiob wurde in den Abgrund des unvorstellbaren Elends geworfen. Schreckliche Verluste. Alles brach zusammen. Leid, Verwandte und Freunde wendeten sich von ihm ab. Unbegründete Beschuldigungen, kein Mitleid. Und was für ihn das Schlimmste war, er verstand nicht, was passierte. Warum ist es alles so? Und sogar in dieser verzweifelten Lage, sein Glaube wurde nicht erschüttert. Er blieb treu dem Herrn. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über den Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Hiob 19, 25 bis 27, erster Teil. Hiob wurde zum Objekt gleichzeitig für Versuchungen und Prüfungen. Andererseits der Satan hat die Möglichkeit, die vom Herrn gegeben wurde, Hiob in den Abgrund der unvorstellbaren Leiden zu werfen, genutzt. Andererseits, der Herr hat aufmerksam Hiob beobachtet, wie er durch die Prüfungen ging. Zum Schluss sehen wir aufrichtige Reue Hiobs und viel tieferes Verständnis über den Herrn. Wir lesen in Hiob 42, 5 bis 6: Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. Und in Vers 10 lesen wir: Und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde bat. Und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Vers 12: Und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. David, als er verfolgt und gejagt wurde, harrte er immer auf den Herrn und bekam von ihm rechtzeitig die Hilfe. Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 11, 23 bis Verse 27: Sie sind Diener Christi. Ich rede unsinnig. Ich über die Maßen, in Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren. Oft von den Juden habe ich 5 mal 40 Schläge weniger einbekommen. Hat sich der Glaube der Gottesmänner sich erschüttert in den schweren Prüfungen? Andersrum. Sie haben sie gestärkt und ihnen Kraft gegeben, dem Herrn zu folgen und seine Pläne für ihr Leben zu erfüllen. Auch der Glaube der 3 jüdischen Jungen war nicht erschüttert. Ihr kennt diese Geschichte. Als sie in 7-fach mehr geheizten Ofen reingeschmissen wurden, der Herr war mit ihnen und löschte die Kraft des Feuers. Erinnern wir uns an Daniel, als er in die Löwengrube geschmissen wurde. Aber der Engel des Herrn hat ihnen die Mäuler der Löwen versperrt. Und sie haben sich wie harmlose Kätzchen benommen. Man kann noch viele Beispiele bringen, wie Gottes Männer durch die Prüfungen gingen. Es hat ihnen Kraft gegeben. Aus welchen Quellen haben sie diese geschöpft? Aus Gottes unausschöpfbaren Quellen. Der Herr war immer neben ihnen. Seine Gegenwart hat sie gestärkt. Der Herr Jeschua beruft uns, Kinder zu sein. Ihre Beharrlichkeit und Glaube sind ein gutes Beispiel für viele, viele Erwachsene. Erlauben Sie mir zu erzählen über einen lehrreichen Fall. Einmal auf dem Meer brach ein starker Sturm aus und das Schiff, auf dem viele Passagiere waren, ist ins Zentrum der Stürme geraten. Und viele Passagiere hatten Angst. Nur ein Junge, der circa 12- bis 14-Jährige, war absolut ruhig und war mit seinem Spiel beschäftigt. Als die Erwachsenen ihn gefragt haben, ob er gar keine Angst hätte, antwortete er: Wovor soll ich Angst haben? Mein Vater ist Kapitän des Schiffs und er kennt seinen Job. Wenn du in solch einer Situation landest, dann dein Selbstbewusstsein und deine Sorglosigkeit verschwinden sehr schnell. Und du unterstellst dich komplett dem, dem du dein Leben und die damit verbundenen Gefahren anvertraut hast. Wir befinden uns im tobenden Ozean des Lebens und wir sind im Zentrum von diesem Ozean des Lebens, wo die Stürme stets da sind, einer nach der anderen. Und wir sind Zeugen davon. Unser Leben ist ganz abhängig von dem Herrn, der unsere Garantie der Sicherheit ist. Der Herr ermutigt uns durch sein Wort in Jesaja 43, 2 bis 3, erster Teil. Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Und wenn du durch Stürme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Meine Lieben, Pessach geht weiter. Und der Sinn des Pessach besteht in der Erfüllung des Ausgangs. Wir sind aus Ägypten in die Freiheit herausgegangen und bewegen uns fort zu den grünen Auen und dem stillen Wasser, wohin uns der Herr führt. Wir sind aus der Gefangenschaft der Sünde und Gottlosigkeit durchs wertvolle Blut Jeschua erkauft. Aber auf dem anderen Ufer sind noch unsere Verwandten, Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn, Bekannten geblieben, die Gott noch nicht erkannt haben, die der Satan noch in seinem Netz hält. Aber der Herr möchte, dass alle Menschen gerettet werden, dass der Ausgang erfüllt sich im Leben jedes Menschen. Und er wünscht sich jeden von uns für die Realisierung. Seinen Rettungsplan für die, die sich noch in der Gefangenschaft der Sünde, des Unglaubens und der Angst befinden, zu retten. Er möchte, dass wir sie zur Freiheit und zur Rettung führen, die dem Tod geweiht sind. Der Herr befiehlt das. Das lesen wir in Sprüche 24, 11 bis 12. Er rette, die man zum Tode schleppt, und entzieht dich nicht denen, die zur Schlachtbank wanken. Sprichst du, Siehe, wir haben's nicht gewusst. Fürwahr, der die Herzen prüft, merkt es, und der auf deine Seele Acht hat, weiß es und vergilt dem Menschen nach seinem Tun. Ein paar Gedanken zu der Situation, in der wir uns befinden. Wie sollen wir auf sie reagieren? Wie nutzen wir sie aus? Vor allem sollen wir unsere Beziehung mit dem Herrn und mit den Menschen in Ordnung bringen. Das ist immer wichtig. Wir brauchen aufrichtige, von ganzem Herzen Buße für unsere Rebellion, Murren, Unglaube, Ängste und viele andere gottlose Dinge, die wir in unser Leben reingelassen haben, die uns von unserem Schöpfer entfernen und ihn kränken. Deshalb sagt der Herr in Jesaja 2,29: Was wollt ihr noch recht haben wider mich? Ihr seid von mir abgefallen, spricht der Herr. Aber bei dem Herrn gibt es immer Trostwörter, die uns wirklich trösten. 2. Chronik 7,13-14. Siehe, wenn ich den Himmel zuschließe, dass es nicht regnet, oder heiße die Heuschrecke das Land zu fressen, oder lasse Pestilenz unter mein Volk kommen, und mein Volk sich demütigt, das nach meinem Namen genannt ist, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. So ist unser Herr, Halleluja. Also, wie können wir die entstandene Situation nutzen? Viele und viele befinden sich in Ängsten, aber das Wort des Herrn sagt, in Angst ist Qual. Wir lesen darüber in 1. Johannes 4,18, zweiter Teil. Qual ist nicht für uns. Der Herr möchte nicht, dass Gottes Kinder gequält werden. Unser Ziel ist, diese Situation zu benutzen, um den Ungläubigen zu zeugen, indem, dass man ihnen das Evangelium bringt, über die Gottesrettung, über seine Barmherzigkeit und über seinen Wunsch, dass alle Menschen gerettet werden. Dafür hat Gott seinen Sohn gesandt, damit jeder, der glaubt, wird gerettet werden. Und es gibt keinen anderen Weg. Nur Jeshua ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und durch aufrichtige Bekehrung und Annehmung von Jeshua als eigenen Erretter und Herrn wird ihr Leben geschützt sein, weil sie sich in den zuverlässigen Händen befinden werden. Und das Leben im Gottesreich wird garantiert sein. Wir können darauf Amen sagen. Wir brauchen alle Ehrfurcht vor dem Herrn. Sprüche 14,27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, dass man meide die Stricke des Todes. Ich möchte euch sagen, dass die Pläne, die wir bauen, und wir meinen, dass alles richtig ist, der einzige Ausweg ist, das hier, das ist, was wir brauchen. Ich möchte euch von einem Fall berichten, der meiner Schwiegermutter passierte. Es war etliche Jahre zurück, als sie sich im Süden erholt hat, in Sotschi. Der Urlaub ging leider zu Ende. Sie gingen die Tickets zu kaufen. Es war gerade August, es waren sehr viele Urlauber da. Sie stand in der Reihe, um die Tickets zu kaufen. Und irgendeine Frau stellte sich vor sie, schob sie zur Seite. Und vor ihr gingen die Tickets aus. Die Schwiegermutter war verzweifelt. Sie muss auf die Arbeit, aber es gibt keine Tickets. Was wird denn wohl sein? Es wird Ärger geben. Sie kaufte die Tickets in den nächsten Tagen. Sie musste in ein paar Tagen später wegfliegen. Was geschah dann? Sie war Zeugin davon. Was geschah nachher? Das Flugzeug, mit dem sie wegfliegen sollte, nach Kiew, vor ihren Augen. Kaum ist es hochgeflogen, ist es ins Meer abgestürzt. Und alle Menschen sind gestorben. Wie sehr war sie dem Herrn dankbar. Wie glücklich war sie. Ihr ganzes Leben erinnerte sie sich an diesen Fall. Deswegen, wenn in unserem Leben was passieren sollte, solche Situationen, scheinbar ausweglose, der Herr kontrolliert alle Situationen, alles ist in seinen Händen und er weiß, was für uns das Beste ist. Ich möchte euch nicht die Zeit missbrauchen, die Predigt beenden mit den goldenen Worten in Habakuk 3, 17 bis 18. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Und wir können darauf sagen, Amen. Gott möge euch alles segnen und alles, was der Herr für euer Leben, für eure Dienste, für eure Arbeit, Beziehung, Gottes Plan, möge im Leben von jedem von euch in Erfüllung kommen. Im Namen Jeschuas seid gesegnet. Amen.